Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wie dem auch sei, so schön, hier pünktlich zu sein. Also wie doof, wenn man unpünktlich kommt, man hier die Musik verpasst und der Kaffee vor dem Gottesdienst schmeckt dann noch viel besser als nach dem Gottesdienst. Richtig gut. Wir waren einmal schon mal tatsächlich hier pünktlich, das war an Weihnachten. Da war ein Bild, also da waren wir auch mal mit der ganzen Familie da, wo alles andere zu hatte in der dunkelsten Corona-Zeit, war hier tatsächlich offen und wir durften hier zu euch kommen. Und das ist noch ein Bild aus der Vergangenheit, die Kinder haben diese Kinosessel geliebt. Hatten immer gemeint, das könnten wir doch bei unserer Kirche auch mal, bei unserer Gemeinde auch mal. Aber wir haben andere Stühle und jetzt, egal. Wie auch immer sei, hier ist aber wirklich noch viel schöner und gemütlicher. Das hat am Anfang schon jemand gesagt, man hört eure Lieder ganz anders. Es ist so vom Singen her nochmal eine ganz andere Ecke, schöner irgendwie, lauter. Und wenn wir da laut Lob und Anbetung machen wollen, hier kommt das. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das klingt richtig, richtig schön. Sarah hat gefragt, was das Predigtthema ist, damit sie Lieder dazu finden kann. Und dann zu diesen existenziellen Fragen hier, worum es heute gehen soll, oder zu dem Predigtext. Also das eine, wo kommen wir her? Oder konkret, wo kommst du her? Wo kommt hier jeder Einzelne her? Dass wir uns Gedanken machen um die Vergangenheit. Was war mit unseren vorherigen Generationen? Und das andere, wo gehen wir denn hin? Wo wird jeder Einzelne hingehen, wenn man gestorben ist? Wenn wir sterben, und das werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach, was kommt dann? Und dazu Lieder zu finden, herausfordernd. Aber sie hat es geschafft. Das erste Lied hat eigentlich genau die Fragen beantwortet, also gestellt erstmal. Und die anderen Lieder haben sie beantwortet. Also richtig gut, eigentlich brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Das war schon richtig, richtig gut. Da wurde schon ganz vieles eben angesprochen. Ich würde vielleicht noch beten vor der Predigt. Lieber Vater, hab du Dank, dass wir hier zusammenkommen dürfen in deinem Namen, dass wir uns unter dein Wort versammeln dürfen. Schenk uns offene Ohren zu hören, offene Herzen, das aufzunehmen, was du uns sagen möchtest. Amen. Gut, bevor wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, jetzt mal eine einfache Frage. Wer hat hier die Bibel schon mal komplett durchgelesen? Einmal komplett. Ja, das sind die meisten. Also ganz komplett, komplett. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt auch manchmal so Kapitel, die sind anstrengend. Die sind so ein bisschen zäh. Da sage ich mir, ach, könnte jetzt nicht wieder was kommen, was leichter ist, was ich vielleicht schon mal gehört habe, was sich ein bisschen besser, schöner anhört. Aber die anderen Kapitel stehen ja nun auch drin. Also Gott hat ja einen Grund, dass auch die zähen Kapitel da drin stehen. Wenn sie uns auch zäh erscheinen mögen, Gott macht keinen Fehler. Wenn er sie reingebracht hat und dafür gesorgt hat, dass sie da drin stehen an der Stelle, dann schade, wenn man die dann überblättert. Und darum wollen wir uns heute so ein bisschen kümmern um solche Überblätterungsecken in der Bibel, die man manchmal eher schnell weitergeht. Vielleicht für den einen oder anderen auch weiße Flecken in der Bibel, die man jetzt nicht so kennt und sie sich nicht so anguckt, nicht so gerne vielleicht anguckt. Und ich rede von den Geschlechtsregistern. Ich weiß nicht, wer von euch die schon mal genauer sich angeguckt hat, studiert hat, also wo dann ganz viele Namen kommen. Also eigentlich dachte ich, wir können heute erster Buch Chronik machen, die ersten 9 Kapitel. 9 Kapitel, das würde allerdings bedeuten, wir sitzen jetzt oder würden hier zusammen sein, 30 Minuten etwa, bis ich das gelesen hätte mit all den Namen, dauert recht lang. Deswegen machen wir es anders. Diese 9 Kapitel lest ihr heute Nachmittag. Also da würde ich euch motivieren, dass ihr das heute Nachmittag machen würdet. Und heute jetzt im Gottesdienst lesen wir ein Kapitel der Bibel, was ein bisschen kürzer ist. 1. Mose, das Kapitel 5. Und das lesen wir einmal komplett und ich würde es vorlesen. Also ich lese aus der Schlachterübersetzung vor, aber wer eine Bibel mit hat, ist herzlich eingeladen, die auch selber aufzuschlagen und mitzulesen. 1. Mose, dann dort das 5. Kapitel. 1. Mose 5. Das ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild und nannte ihn Seth. Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enoch. Und Seth lebte, nachdem er den Enoch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre und er starb. Und Enoch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan. Und Enoch lebte, nachdem er den Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Enochs betrug 905 Jahre und er starb. Und Kenan lebte 70 Jahre, da zeugte er den Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er den Mahalalel gezeugt hatte, noch 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre und er starb. Und Mahalalel lebte 65 Jahre, da zeugte er den Jared. Und Mahalalel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Mahalalels betrug 895 Jahre und er starb. Und Jared lebte 162 Jahre, da zeugte er den Henoch. Und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Und Methuselah lebte 187 Jahre, da zeugte er den Lamech. Und Methuselah lebte, nachdem er den Lamech gezeugt hatte, noch 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Methuselahs betrug 969 Jahre und er starb. Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn und gab ihm den Namen Noah, indem er sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er den Noah gezeugt hatte, noch 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Bis dahin. Was für ein Text, oder? Manch einer mag jetzt vielleicht sagen, ist das jetzt so wichtig, diese ganzen Namen, ist das jetzt nicht ein bisschen anstrengend? Aber nochmal, wenn Gott diesen Text hier hineingebracht hat in die Bibel, an diese Stelle, dann ist das wichtig, weil es Gottes Wille ist. Und er wird seine Gründe haben, auch wenn wir sie vielleicht nicht auf den ersten Blick verstehen. Zunächst einmal finden wir hier ganz erstaunliche Lebensspannen. Also im wahrsten Sinne des Wortes biblisches Alter. Also ich weiß nicht, wer von euch kennt hier jemanden, der über 100 ist? Ja, immerhin schon ein paar, aber nicht jetzt über 200 oder 300. Gell? Da hört es dann auf. Also wir bewegen uns hier in ganz anderen Dimensionen. Da konnten die Leute 900 Jahre alt werden. Glauben wir, dass das so geht, dass das damals möglich war? Ja. Warum nicht? Also das mag für den einen oder anderen vielleicht ein Stolperstein sein, aber ich bin nun mal Arzt von Beruf und persönlich habe ich keinen Zweifel. Wenn Gott das so gesagt hat, warum sollte es nicht so sein? Es gibt einige Theorien, warum die Menschen damals so alt wurden. Also von Gott war es ja dann später anders gesetzt. Das können wir im Psalm 90 lesen. Man musste Mose feststellen, jetzt sind es so durchschnittlich 70 bis 80 Jahre. Nicht mehr 700 bis 900. Die Gründe dafür können sein, vielleicht war es so, dass vor der Sintflut die Lebensbedingungen einfach andere waren. Also wir sind ja hier klar vor der Sintflut. Vielleicht konnte damals noch ein anderes Alter erreicht werden, als dann, als die Sintflut kam, einfach globales Ereignis, hat alles verändert, alle Lebensbedingungen verändert. Eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, wir haben uns vielleicht eher von dem ursprünglichen perfekten Genpool entfernt. So Adam und Eva waren perfekt gemacht. Das waren die Erstlinge und jetzt sind wir immer weiter weg. Also, jetzt stelle ich das mal in den Raum, aber werden wir wirklich gesünder? Also die Lebenserwartung steigt jetzt, ja, Säuglingssterblichkeit geht runter, manche Krankheiten und manche Unfälle können wir besser jetzt behandeln. Aber werden wir unbedingt gesünder, wenn wir älter werden? Oder genetische Krankheiten nehmen zu, viel anderes? Also ja, vielleicht sind wir einfach jetzt schon ganz, ganz weit weg von Adam und Eva, wo es einfach perfekt gemacht war. Aber vielleicht ist es auch einfach das der Grund, dass Gott feststellen musste, traurigerweise können die Menschen mit ihrer langen Lebenszeit gar nicht so gut umgehen. Wir haben hier den Stammbaum bis zur Sintflut. Und da wurde es immer verderbter, immer schlimmer. Und dann musste Sintflut als Gericht Gottes kommen. Und nur Noah und seine Familie, seine Nachkommen sind übrig geblieben. Und da hat Gott danach das Alter begrenzt. Und dann die nächste Begrenzung kommt mit dem Turmbau zu Babel. Das war das nächste Traurige, wo wieder die Menschen sich erhoben haben, rebelliert haben. Und dann wurde wieder das Alter begrenzt. Vielleicht, wenn wir gut damit umgehen könnten, hätten wir wieder eine andere Zeit, aber so ist es von Gott dann gesetzt worden. Was auch immer jetzt der Grund ist, dass damals die Menschen älter wurden konnten und heute wir auf 70, 80 Jahre durchschnittlich begrenzt sind, jedenfalls habe ich keinen Grund daran zu zweifeln, dass es so ist, dass es zu der Zeit so war. Aber das ist jetzt nicht unbedingt teilsentscheidend. Wichtiger ist, Gott kennt jeden Einzelnen, Namen sind wichtig. Das heißt auch, Gott hat jedes Haar auf unserem Kopf gezählt. Bei mir ist es übersichtlich, bei anderen vielleicht ein bisschen. Bei dir ist es auch übersichtlich, ja. Genau. Aber er kennt jedes Haar. Und wie mehr kennt er dann noch jeden Einzelnen von uns persönlich? Und die Namen sind wichtig. Die Menschen sind Gott wichtig. Er will eine Beziehung zu den Menschen. Und das andere, was halt wichtig ist, auch in dem Text, den wir gelesen haben, jetzt haben wir ja das Ganze mal durchgeguckt, da kommt, er lebte so und so viele Jahre und er zeugte Kinder und er starb. Er lebte und er starb. Er lebte, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und er starb. Er lebte und er starb. Mit einer Ausnahme hier drin. Und das war Henoch. Bei dem stand was anderes. Vers 22 und 24. Da lebte er länger als die anderen? Nö. Eher so auf der Erde lebte er kürzer dann. Aber er kam direkt zu Gott. Er hat nicht den Tod hier, wie wir es sonst gewöhnt sind, man stirbt auf der Erde. Nein, er kam direkt zu Gott. Entrückung ist ein modernes Wort dafür. Das ist eine Vorausschau auf das, was auch noch vor uns liegt. Das ist ein total spannendes Thema, nochmal nebenher. Jetzt nicht hier unser Zentrum, aber Entrückung kommt am Anfang der Bibel vor. Und im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung. Bei der Entrückung, die auch vor uns liegt, da geht es um unsere Zukunft. Also wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, wenn du jetzt nicht vorher stirbst, dann kommt eine Entrückung, wie uns vorhergesagt wird. Ob die jetzt vor der Trübsalzeit kommt, in der Trübsalzeit, nach der Trübsalzeit, darüber lässt sich vortrefflich streiten. Machen wir jetzt hier nicht, können wir beim Abendseminar vertiefen oder so. Aber jedenfalls kommt sie. Auch wenn wir jetzt nicht genau den Ablauf kennen. Total spannend. Das liegt noch vor uns. Das ist unsere Zukunft. Und hier haben wir eine Vorausschau in der Vergangenheit. Schon mal nicht uninteressant, sich damit zu beschäftigen, wenn du Jesus-Nachfolger bist. Was hat denn den Henoch so unterschieden von den anderen? Warum war es bei ihm anders? Also hier steht zweimal, und er wandelte mit Gott. Er hatte eine ganz besondere Beziehung zu Gott. Und das ist das, was Gott sich wünscht, eine enge Beziehung zu ihm. Und Henoch hatte die. Die Frage ist, was hast du für eine Beziehung zu Gott? Was habe ich für eine Beziehung zu Gott? Wie eng ist diese Beziehung? Wandelst du auch mit Gott, wie es hier so schön heißt, oder wandelst du auf ganz anderen Wegen? Oder womöglich wandelst du auf Abwegen, die nichts mit Gott zu tun haben? Vielleicht war es auch so, dass Gott und Henoch einfach öfters gute Zeit miteinander verbracht haben, vielleicht oft spazieren gegangen sind und dann waren sie irgendwann spazieren und dann sagte Gott, weißt du, zu mir ist es jetzt näher als zu dir, lass uns zu uns gehen, zu mir. Vielleicht, weiß ich nicht, aber die hatten einfach eine enge Beziehung und das ist das, was Gott sich wünscht. Und da kam Henoch direkt zum Herrn. Henoch ist das eine Beispiel, der den Tod nicht so erleben musste. Wisst ihr noch das andere Beispiel? Es gibt noch einen im Alten Testament. Elia, ja genau, Elia war der andere. Aber das sind Ausnahmen, also nicht unbedingt die Regel. Wichtig ist es aber, bist du bei der künftigen Entrückung dabei? Wenn jetzt Gottes Plan sich so erfüllt, wie es in der Offenbarung dann kommt, nach seinem Zeitplan und es dann passiert, bist du dann dabei als Kind Gottes. Also Henoch ist hier ein gutes Beispiel. Er war dann nicht mehr hier, sondern dort beim Herrn. Eine Vorausschau, den Tod nicht erleben zu müssen. Eine richtig echte Hoffnung, die wir hier schon aufblitzen sehen. Und solche Perlen finden wir, wenn wir uns auch mit solchen Texten beschäftigen, wie mit dem Geschlechtsregister. Wenn ihr das jetzt macht, heute Nachmittag, 1. Chronik 1 bis 9 lesen, da werdet ihr auch eine Perle finden, das Gebet des Jabez. Das ist ein anderes Predigtthema, auch super spannend, aber auch dort, Gott baut so wunderschöne Perlen dann ein. Und übrigens ist es auch toll, vom jüdischen Volk zu lernen, also gerade auch jetzt, wo so viel Israel-Hass, Juden-Hass hier in der ganzen Welt sich wieder ausbreitet wie ein Krebsgeschwür, hätte ich nie gedacht, dass das nochmal so passiert. Aber es ist in der Bibel auch schon so beschrieben, dass die ganzen Nationen sich gegen Israel ausrichten werden. Aber wir sind mit dem Volk der Juden verbunden, untrennbar eigentlich. Wir können so viel von ihnen lernen. Das Heil kommt von den Juden. Wir können, als Christen sollten wir zu ihnen stehen. Und lernen können wir von ihnen auch. Die lesen jedes Jahr die ganze Tora, ihre ganzen Schriften durch. Das, was wir das Alte Testament nennen, die lesen es komplett durch. In jedem Synagogengottesdienst ein Abschnitt, mehrere Kapitel. Unsere Kapiteleinteilung ist ja nicht unbedingt die richtige. Die kam ja später. Die jüdischen Abschnitte sind anders. Da fängt zum Beispiel unser Kapitel 5 erst mit Vers 3 an, was eigentlich auch mehr Sinn macht. Und die haben keine solchen weißen Flecken. So was wir manchmal machen mit den Losungen oder manchen Predigten, dass manche Themen gar nie vorkommen. Im Synagogengottesdienst kommt jedes Thema vor, weil sie kontinuierlich einmal durchlesen. Ich habe das mit meiner Frau auch mal so gemacht, ein Andachtsbuch von messianischen Juden, wo die Andachten dann eingeteilt sind, so wie die jüdischen Kapitelabschnitte sind. Total spannend. Also das nur mal nebenher, aber da gibt es dann keine weißen Flecken in der Bibel. Was die Bibel sagt, ist in 2. Timotheus 3, Vers 16, wenn wir es hier haben, dass alle Schrift, also die ganze Schrift, von Gott eingegeben ist, also wenn man es übersetzt, vom Griechischen Gott gehaucht, von Gott durch den Geist eingegeben, von Gott inspiriert, dass alle Schrift nützlich zur Belehrung ist, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Alle Schrift ist von Gott inspiriert. Alle Schrift ist nützlich zur Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung in Gerechtigkeit. Das hat alles seinen Sinn. Auch die Geschlechtsregister. Jesaja 55, Verse 8 bis 11 steht so schön. Meine Gedanken, spricht Gott, sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Das ist eine Verheißung, bezieht sich auf alle Schrift. Er fällt jetzt auch manchmal so wie beim Schnee. Bis er getaut ist und bis es dann grünt, dauert es ein bisschen. Geht nicht so schnell. Aber es kehrt nicht leer zurück, oder? Amen? Amen. Kann man durch das Geschlechtsregister zum Glauben kommen? Ja, genau. Hätte ich aber früher auch nicht so gedacht. Aber ich habe eine Predigt gehört von einem Eis van Dijk, der Prediger bei den Fackelträgern in Tauernhof, weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat mal so schön erzählt, also er kam aus einem christlichen Elternhaus und da war es üblich bei seinen Eltern, vor dem Essen und nach dem Essen wird gebetet und vor dem Essen wird noch ein Abschnitt aus der Bibel gelesen, gemeinsam. Und da hat er so, er war im Teenageralter, junger Erwachsener, hat dann zwei Mädels mitgenommen zum Essen, hat sie eingeladen und hat nur vorher gebetet, oh Vater, also bitte mach, dass ein guter Text kommt, dass mein Vater jetzt nicht irgendwie einen ganz schrecklichen, abstoßenden Text nimmt, sondern irgendwas Schönes, so verlorener Sohn oder irgendwas, was man kennt, aber nicht irgendwas Schlechtes. Ungünstiges. Und dann kommt er, bringt die beiden Mädels mit, Essen steht dampfend auf dem Tisch, alles super köstlich. Und der Vater schlägt die Bibel auf, Geschlechtsregister, und liest aus 1. Chronik 2 Kapitel vor. Und der Sohn dachte, jetzt bin ich fertig, die sehe ich nie wieder, das war's. Okay, sie hat das Essen mal gut und dann sind sie auseinandergegangen. Ein paar Monate später hat er dann das eine Mädchen wieder getroffen und der hat gesagt, also weißt du, ich muss dir jetzt was erzählen. Ich habe mich jetzt auch mein Leben Jesus übergeben und bin zum Glauben gekommen, so wie ihr in eurer Familie auch. Da sagt er, ja, wunderbar, ja, wie ist das gewesen, warum? Und so, und war ganz erfreut. Und dann sagte sie, ja, als ich da bei euch war, das, was sein Vater gelesen hat, das hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Und dann sagte er, ja, wie kann das sein? Also Geschlechtsregister. Okay. Und dann sagte sie, ja, weißt du was? Also er hat gelesen, er lebte, Pünktchen, Pünktchen, und er starb. Er lebte, Pünktchen, 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 und er starb. Er lebte, und er starb. Und ich musste nachdenken, ja, irgendwann sterbe ich auch. Was kommt dann? Wo gehe ich hin? Und diese Frage hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann weiter in der Bibel weitergelesen und mehr gelesen und mehr von Gott erfahren und habe mich dann für Jesus entschieden, dass ich weiß, was passiert, wenn ich sterbe. Und das andere Mädchen, ein paar Monate später, hat sich auch bekehrt. Durch die Geschlechtsregister. Also Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Ich hätte das jetzt auch nicht unbedingt vorgelesen, wenn meine Söhne irgendjemand mitbringen. Aber Gott ist einfach immer wieder unglaublich. Wenn dadurch zwei zum Glauben kommen, dann sollte uns das begeistert machen, aber auch nachdenklich machen. Welche Texte nehmen wir manchmal? Und noch etwas, auch jeder Name in der Bibel hat eine Bedeutung. Das ist ja das Geschlechtsregister bis Noah. Wenn man die Bedeutung von jedem Namen jetzt hier mal nimmt, Adam, Mensch, so fängt es an. Man könnte das auch jeden Namen zusammensetzen zu einem Satz. Der Mensch, also Adam, ist bestimmt zum sterblichen Leid. Der wunderbare Gott wird herabkommen, predigend, dass sein Tod bringt dem Verzweifelten Ruhe oder Trost. Noah am Ende jetzt von unserem Geschlechtsregister bedeutet Ruhe und Trost. So ist es halt ein Evangelium, was da drin steckt, allein nur durch die Namen. Und die Juden kennen die Namen, die können die übersetzen. Die wissen, dass Noah Trost heißt, ein anderer Mensch. Und unser Henoch heißt predigend oder Prediger. Also hat Henoch gepredigt? Ist zumindest nicht überliefert, wir wissen es nicht. Aber allein sein Leben, das war ein Lichtblick, der da eben schon aufgeblitzt hat, dass der Sieg über den Tod bei Gott möglich ist. Und das ist schon mal für viele Predigt genug. Ein Lichtblick, eine Vorausschau, Sieg über den Tod. So, hier in der Bibel zeigt ja so ein Geschlechtsregister die Herkunft. Aber das Spezielle ist ja auch Gottes Plan, den er uns mitteilen möchte, wo es hinführt. Es ist letztendlich auch das Alte Testament eine Hinführung, Gottes Heilsplan, sagt man auch so schön, und das führt hin zu Jesus Christus. Wie Heil und Versöhnung mit Gott möglich ist. So, unser Stammbaum ist ja jetzt nicht unbedingt vollzählig, aber hier ging es halt die Hinführung erstmal zu Noah. Noah mit der Bedeutung Trost. Manche, wie gesagt, kommen nicht vor in dem Stammbaum. Zum Beispiel die ersten Söhne von Adam und Eva werden hier gar nicht mehr erwähnt, Kain und Abel. Jetzt mit Kain, der einen Mord begangen hatte, der war jetzt nicht drin in dieser Linie. Dann kam Seth, das übersetzt Ersatz, der wird dann hier erwähnt. Auch dann, wie Stammbäume weitergehen, sie führen auf Jesus hin, und im Neuen Testament können wir die Stammbäume lesen, im Matthäus- oder Lukas-Evangelium. Auch mit verschiedenen Blickwinkeln, total spannend. Bei Matthäus, da geht es um die Legitimation der Königswürde, um die Herkunft, welche Titel da sind, dann David, Salomo und so weiter drin. Beim Lukas-Evangelium ganz anders. Lukas, auch Arzt, der hat mehr so die menschliche Seite, die natürliche Herkunft. Jesus, 100% Mensch. Da hat Lukas den Fokus, da fing es dann bei Adam an, das Geschlechtsregister, nochmal zusammengefasst. Und bei Johannes geht es um die göttliche Herkunft. Und da ist dann gar kein Geschlechtsregister nötig, sondern Jesus, 100% Gott. Auch so spannend, wie das sich dann zusammenfügt. Kann man einfach immer wieder, also ich finde, begeistert sein von diesem spannenden Buch, was da so alles drinsteckt. Und diese Stammbäume, da sind auch so viele Überraschungen. Der Stammbaum von Jesus, was sind da manchmal für Leute drin? Manche, die man eher rausgetilgt hätte aus dem Stammbaum. Nicht so gut. Da ist eine Prostituierte dabei und so weiter. Also kein ganz geradliniger Stammbaum, aber Gott hat einen Plan, ein Ziel, wo er mit den Stammbäumen hingeht. Eine Richtung. Und er führt auf seinen Wegen zu seinem guten Ziel. Auch wenn wir manches weggelassen hätten und manches anders sehen würden. Auch wenn keine Vorzeugeleute unbedingt nur drin sind. Gottes Plan über Generationen hinweg zeigt sich auch da. Den Heilsplan zeigt sich auch da in diesen Registern, in diesen Stammbäumen. Nochmal zurück zu den Stammbäumen. 5. Mose 32 steht: Denke an die Tage der Vorzeit, achte auf die Jahre der vorhergehenden Geschlechter. Frage deinen Vater, der wird es dir verkünden. Deine Alten, die werden es dir sagen. Habt ihr schon mal gemacht, eure Vorfahren gefragt? Herkunft, Stammbaum? Wie sieht dein Stammbaum aus? Habt ihr da wundervolle Leute drin, die vielleicht mit Gott gewandelt sind, vielleicht für dich gebetet haben? Also meine Frau und ich, wir hatten auch so eine, sagen wir mal, bewegte Vergangenheit, aber wir hatten beide eine Großmutter, die jeweils für uns gebetet hatte. Und das war ein Segen, wo wir heute es gar nicht ausdrücken können, den Dank. Sie sind dann schon verstorben, aber sie haben auch gebetet für einen gläubigen Partner und so weiter. Also wie schön, wenn man da solche gläubigen Menschen in der Verwandtschaft, in seinem Stammbaum drin hat. Aber vielleicht gibt es auch Dunkles in euren Stammbäumen oder in meinen. Was war im Dritten Reich? Waren da Vorfahren, die sich am auserwählten Volk Gottes an den Juden versündigt haben? Oder gibt es jemanden, der okkult belastet war? Wie auch immer, wenn es was Dunkles in der Vergangenheit gibt, was einen nach unten ziehen will, wo kein Segen drauf ruht, dann ist es so wichtig, das vor Gott zu bringen. Dass es nicht unter den Teppich gekehrt wird. Das, was vor Generationen getan wurde, hat auch Auswirkungen für uns. Wir können nicht mehr für die beten, die verstorben sind. Das ist nicht unser Auftrag. Aber dass uns das nicht mehr runterziehen muss. Wenn noch irgendwas okkult belastet im Haus ist oder so, dann bring es vor Jesus. Und er, aber nur er, kann dich ganz frei machen. Wenn sowas drin ist, bitte Jesus um Befreiung von Sünden, Belastungen, dämonischen Mächten, wo auch immer eure Vorfahren vielleicht Türen geöffnet haben, die unbedingt wieder geschlossen werden sollten. Übrigens jetzt der Stammbaum nochmal, den wir gerade gelesen haben. Ich weiß nicht, ob jedem das hier ganz klar ist. Das ist auch unser Stammbaum. Unsere Vorfahren. Darf ich vorstellen, da fängt euer Stammbaum an. Mit denen hier. Also, dass wir von Adam und Eva abstammen, klar. Aber nach der Sintflut sind ja alle Nachkommen dann von einem von den drei Söhnen, die sich dann in der Welt verteilt haben. Ham, Sem und Japhet, die dann in die Welt bevölkert haben. Und von irgendeinem von denen stammen wir ab. Du und ich. Das ist so der Beginn unseres Stammbaums, unsere Vorfahren. Gut, kommen wir zum letzten Teil. Wo gehen wir hin? Das ist auch so wichtig. Erinnern wir uns an die zwei Frauen, die durch das Geschlechtsregister zum Nachdenken kamen. Und er lebte und er starb. Er lebte und er starb. Was kommt dann? Vielleicht, ihr könnt auch in eurer Bibel das gerne nochmal aufschlagen. Das finde ich auch noch so wichtige Verse aus den Psalmen. Einmal den Psalm 89, Vers 48, da steht: Gedenke, wie kurz meine Lebenszeit ist, wie vergänglich hast du alle Menschenkinder geschaffen. Im Psalm 90, 10 und 12 steht: Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So. Ja, wie sieht's mit uns aus? Wie sieht's mit dir aus? Wo gehen wir hin? Was passiert, wenn ich sterbe? Ich meine, ich habe mal einen Spiegel mitgebracht. Da kann jeder mal reingucken und sich mal selber anschauen. Wenn du dich da anguckst, also die eine Frage, wandelst du mit Gott, wandel ich mit Gott? Die andere Frage, wo gehe ich denn hin, wenn ich mich da mal angucke? Komme ich da so wie Henoch? Bin ich dann auf jeden Fall bei Gott? Entweder auf dem direkten Weg oder dann, nachdem ich gestorben bin? Sterben werden wir ansonsten alle, wenn wir nicht sowas haben wie Henoch oder die Entrückung. Im Krankenhaus sieht man das ständig. Aber die Frage ist, was kommt dann danach? Ich habe in einem Missionskrankenhaus auch in Indien gearbeitet, da war ich noch gar kein bekehrter, gläubiger Christ. Da gab es einen Friedhof in der Nähe von den alten Missionaren, die dort das Missionskrankenhaus gegründet haben. Die haben ihr Leben dafür hingegeben. Und da stand auf einem Grabstein: Er gab sein Leben für Jesus und ist jetzt bei ihm. Er gab sein Leben für Jesus und ist jetzt bei ihm. Also, das bringt einen schon zum Nachdenken. Der ist jetzt bei ihm, er ist mit Gott gewandelt. Diese Gewissheit zu haben. Und wie ist es bei dir oder bei mir? Leben wir oberflächlich vor uns hin, weg von Gott, oder leben wir mit Gott? Gott als Nachfolger Jesu. Bei Henoch haben wir auch gesehen, wie es weiterging. Aber auch die Frage ist, nicht nur bei dir, sondern auch bei deinen Freunden, Nachbarn, Kollegen, bei den Leuten um dich herum. Wissen die anderen um dich herum, wie sie Jesus kennenlernen? Und lebst du ein Leben, das so ansteckend ist, als Jesus-Nachfolger, dass andere auch Jesus nachfolgen wollen? Du weißt nicht, wie lange du lebst, du weißt aber auch nicht, wie lange der andere lebt. Wie viel Zeit du noch hast, ihm oder ihr von Jesus zu erzählen. Dass wir auch motiviert sind, hey, die Zeit ist vielleicht kurz. So, der Vater einer Freundin von mir, der hat auch einen Arbeitskollegen, hat er von Gott aufgetragen bekommen, erzähl ihm von mir. Und er hat es immer so auf die lange Bank geschoben, ja, irgendwann, wenn die Gelegenheit da ist. Und dann kam er eines Tages zur Arbeit und der war nicht da. Und dann hatte die Kollegen gefragt, wo ist er? Und dann haben die gesagt, ja, hast du nicht mitbekommen, der hatte gestern einen Unfall, ist gestorben. Dann war es zu spät. Und er hat sich dann vorgenommen, das mache ich nie wieder. Wenn ich jetzt nochmal weiß, ich soll jemanden von dir erzählen, Herr, dann mache ich das gleich und schiebe es nicht mehr weiter weg. Ja. Gut, wir haben in der Bibel gesehen, wie wichtig die Geschlechtsregister sind, wie wichtig jedes Wort Gottes ist. Aber es gibt noch ein anderes Buch in der Bibel, was auch wichtig ist, von dem lesen wir im letzten Buch der Bibel. In Offenbarung 20, die Verse 12 bis 15. Da steht: Und ich sah die Toten, klein und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was aus den Büchern, in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also, nur die, die in diesem Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurden, deren Name dort steht, kamen nicht in den Feuersee. Wie kommen jetzt du und ich in dieses Buch des Lebens? Nun, die echt gute Nachricht, das Evangelium ist, es gibt einen Weg und der ist Jesus Christus. Es gibt einen Weg. Genau einen Weg gibt es. Und das ist Jesus Christus und er allein. In Römer 12 bis 13, da ist folgende Verheißung: Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also damit fassen wir zusammen. Geschlechtsregister, auch ein wichtiger Teil der Bibel. Jesaja 55, auch dieses Wort kehrt nicht leer zurück. Entdecken wir unbedingt die Perlen, die auch da verborgen sind. Lest gerne auch 1. Chronik 1 bis 9 heute Nachmittag. Und wenn ihr in eurer Bibellese an solche Geschlechtsregister kommt, hoffentlich mit einer Begeisterung. Es ist auch eure Herkunft und hat es seinen Grund, warum es in der Bibel steht. Und die andere Frage dann, wo kommen wir her? Schau dir deinen Stammbaum selber an, wo kommst du her? Welche Segenslinie findet sich bei dir? Und welche Abgründe fehlt auf deiner Seite, die vor Jesus gebracht werden sollten? Was mit deinen Nachkommen? Wie geht der Stammbaum dann weiter? Wo geht es dann in deiner Familie hin? Gott hat einen Plan in den Geschlechtsregistern mit den Menschen. Er will mit den Menschen seinen Heilsplan vorwärts bringen. Mit dir und mit mir. Gott hat einen guten Plan und er kommt zum Ziel mit uns. Und dann, wo gehen wir hin? Wo gehst du hin? Stehst du im Buch des Lebens oder nicht? Geht's für dich in den Feuersee, nach unten ohne Jesus? Oder hast du eine Beziehung zu Jesus, unserem Herrn und Erlöser, dem Weg zum Vater und hast es mit ihm klargemacht? Weißt du, wo du hingehen wirst? Ich will am Ende noch eine Geschichte von Wilhelm Busch, dem Prediger und Evangelisten Wilhelm Busch, vorlesen. Wilhelm Busch erzählt über einen Besuch auf der Insel Wasserburg. Wasserburg ragt wie so eine Halbinsel in den Bodensee hinein. Er kam dorthin und alles war voll von Ausflugsgästen. Am Landesteg für die Boote war viel Betrieb. Aus einem nahen Restaurant kam recht laute Musik herüber. Er ging weiter und fand eine Kapelle, bei der ein Friedhof war. Dort auf dem Friedhof war es wunderbar ruhig und still. Er saß dort am Ufer und ruhte ein wenig aus, als eine Diakonissenschwester vorbeikam und sich neben ihn setzte. Sie erzählte, dass sie hier beim Blick ins Wasser zum Glauben gekommen war und ihr Leben Jesus Christus übergeben hatte. William Busch fragte sich, was bei dem Blick ins Wasser so Besonderes war, und blickte dort auch ins Wasser. Und da sah er, dass hier am Ufer im seichten Wasser einige Grabsteine lagen. Einige verwittert, andere sah man noch ganz klar. Scheinbar waren einige Grabsteine vom Friedhof dort ins Wasser geworfen worden, wenn man sie nicht mehr brauchte oder neuen Platz auf dem Friedhof benötigte. Auf einem Grabstein konnte man noch ganz deutlich die Jahreszahlen lesen. 1783 bis 1822. Und da wurde es für den Busch plötzlich ganz klar. Das Leben ist nur ein Strich, weiter nichts. Ein Strich zwischen einem Geburtsdatum und einem Sterbedatum. Ein Strich, ein kurzer Zeitraum, in dem es darum geht, ob ich mein Leben für die Ewigkeit klar mache, ob ich Jesus kennenlerne und annehme oder eben nicht. Ein Strich, während dem ich anderen Menschen von Jesus erzählen kann oder nicht. Ein Strich, haben wir dafür Zeit. Vater, hab du Dank, dass wir in dir durch dich wissen dürfen, wo wir hingehen können. Hab du Dank für Jesus Christus und die Verheißung, dass wir in ihm zu dir finden können, in ihm Erlösung finden können, in ihm gerettet sind. Dass er der Weg zu dir ist, lieber Vater. Hab du Dank, dass wir es erkennen dürfen, dass wir es weitergeben dürfen, dass wir dessen gewiss sein dürfen, dass wir uns auf dein Wort verlassen dürfen und dass es nicht leer zurückkehrt. Hab du Dank dafür. Amen.